Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend, Sie hören den Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf. Es ist die Sendung 164 und wir sind heute schwerpunktmäßig in Bischofsgrün und befassen uns mit einem Bierbrauen rund um den Ochsenkopf und mit einer Benefizaktion. Was genau, verraten wir später. Mein Name ist Matthias Fischer und ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß. An diesem frühsommerlichen Abend befassen wir uns jetzt mit Bierbrauen, denn das wird jetzt auch in Bischofsgrün gemacht. Was genau und wo und wie und wer es vielleicht auch mal kosten kann, das verrät jetzt Jens Stenglein im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Kasten.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Oberfranken ist sehr bekannt für seine Vielfalt an Biersorten. Eigentlich ist auch um den Ochsenkopf keine wirkliche Knappheit zu erkennen. Auch in Bischofsgrün gibt es eigentlich viele Biere zu genießen und auch eigene Biersorten wie zum Beispiel das Schneemannbier. Doch ein paar Leuten war das anscheinend nicht genug. Die haben jetzt einen Verein gegründet, der sich mit dem heimischen Brauen beschäftigt, das auf Englisch so schön genannt wird Homebrewing. Bei mir im Studio ist nun Jens Stenglein. Er ist Pressesprecher des neuen Homebrewery Ochsenkopf e.V. Einen schönen guten Abend.
Hallo, grüß dich Sebastian.
Jens, ihr habt einen Verein gegründet. Homebrewery Ochsenkopf e.V. Oh, da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Warum braucht es denn einen Homebrewery-Verein, also einen Verein für das Brauen zu Hause?
Naja, also man kann das natürlich schon auch weiterhin alleine tun und unter den Deckmantel des Vereins nicht drunter switchen, aber wir haben uns gedacht, es macht schon Sinn. Also wir haben ja so im Oktober 22 angefangen, so in loser Runde eben mal zu brauen. Ja, unter dem Deckmantel des Vereins ist es dann halt ja eine sicherere Nummer, weil du halt weißt, okay, in dem und dem Rahmen kann, darf und muss ich mich bewegen, und so hast du halt auch als Einzelmitglied das ein oder andere Recht, das du halt auch im Zweifelsfalle auch einfordern kannst. Deswegen macht das Thema des Vereins Sinn. Und warum Homebrewery? Ja, weil wir tatsächlich ja in einem heimischen Keller begonnen haben und das ja auch so ein bisschen eine Kultur ist, das Brauen zu Hause. Gibt es ja auch rundherum um den Ochsenkopf, beziehungsweise auch im gesamten Fichtelgebirge, die ein oder andere Kleinbrauerei, die halt eine Heimbrauerei ist, und weil es halt im Englischen oft ein bisschen besser klingt, heißt der Verein halt Homebrewery Ochsenkopf e.V.
Wie ging das Ganze denn dann los? Hat sich da einfach mal einer in Bischofsgrün irgendwie so einen Baukasten für so ein Heimbrauset quasi auf oder im Internet bestellt und dann losgelegt? Oder war das so eine Gruppe von Leuten, die zufällig zeitgleich angefangen haben? Oder habt ihr schon gemeinsam angefangen, im Keller zu brauen?
Es ist von allem ein bisschen etwas. Also wir sind so eine lose Freundeszusammenwürfelung gewesen, und ja, so während Corona-Zeiten hat man halt immer schon mal ein wenig rumgeflaxt. Mensch, eigentlich hätte man das ein oder andere Mal Zeit, da könnte man doch daheim mal ein Bier brauen. Und dann ist es tatsächlich so aus einer Bierlaune heraus, ich habe es schon mal gesagt, im Oktober 22 entstanden, dass man gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt wirklich machen? Und zwar wusste man eben auch, ja, Moment mal, wir haben in ein paar Tagen sowieso zu dem 40. von dem Kumpel dem einen Braukurs geschenkt, mal drüber hinaus gedacht. Wenn der Braukurs rum ist, ist denn dann einfach Feierabend? War das denn ein schöner Abend, ein schöner Tag? Oder macht man da nachhaltig was? Und da hat man sich im Vorfeld schon entschieden, nee, komm, lass uns das mal ernsthaft angehen und jeder so viel Informationen in diesem Braukurs raussaugen wie möglich. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, hey, das können wir doch auch, dann probieren wir es. Ja, und so war es dann letztlich auch. Man hat dann relativ schnell, waren ein bisschen weniger Leute, als wir aktuell sind, beschlossen, sich so eine kleine Sudanlage zu kaufen. Im Prinzip ist es nichts Größeres als ein größerer Kochtopf. Der hat aber das ein oder andere an Elektronik schon verbaut und vorinstalliert. Also Bierbrauen war da im 10-Liter-Bereich relativ einfach. Wobei man sagen muss, für die Personenanzahl, die sich dann auch sehr schnell auf 10 erhöht hat, waren 10 Liter Bier für einmal Brauen und den ganzen Zeitaufwand halt schon auch wenig.
Wie lange braucht man denn da, um so 10 Liter Bier dann herzustellen? Also es wäre dann ungefähr ein Liter pro Nase oder ziemlich genau? Wie viel Arbeit steckt denn da drin, bis ihr den habt?
Ja gut, du musst natürlich als erstes einmal das Korn an sich schroten. Das nimmt so ein bisschen Zeit in Anspruch. Da musst du im Vorfeld dir überlegen, was willst du denn brauen? Ein helles, ein dunkles, ein Weizen, ein was auch immer. Wie viel Zeit es halt braucht, um sich darüber Gedanken zu machen. Wie gesagt, da musst du schroten, dann brauchst du eben diese Anlage, dann musst du das Wasser erst einmal hochheizen, dann musst du da drin eben einmeischen und dann irgendwann später läutern und so weiter und so fort, Hopfenzugabe. Körben machen, das Ganze wieder abkühlen lassen, hochkochen und dann wirklich auch richtig abkochen und dann halt auch stehen lassen und runterkühlen. Und bis so ein Bier sud, und dann ist es eigentlich auch schon wieder vollkommen egal, wie groß er eigentlich ist, dadurch ist, sind es dann schon auch mehrere Stunden. Ich würde sagen, wir bewegen uns auch bei dieser 10-Liter-Geschichte so im Bereich von 5 bis 6 Stunden grob.
Mit diesen 10 Litern lässt sich jetzt noch nicht so viel anfangen. Also man kann mal ein bisschen im Verein dann ein bisschen was verteilen. Aber wenn man mal so ein Fest oder so machen will oder einfach mal ein paar Leute einladen, dann wird es ja schon knapp. Wie sieht denn da eure Lösung jetzt aus? Ihr habt dann nämlich auch was Spannendes angeleiert.
So ist es. Also wir haben, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit 10 Liter begonnen, haben eben genau das festgestellt, was du sagst, haben dann auch schon mal aufgerüstet. Wir haben dann noch zwei weitere Anlagen uns gekauft, so 50 und 70 Liter. Da macht es dann schon auch mehr Spaß, weil du natürlich dann mehr Ausstoß hast, wenn es denn dann klappt mit dem Brauen, wenn du kein saures Bier hast, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Geschichte drin. Da sind wir bei rund 20 Hektolitern. Also das ist eine ordentliche Menge. Die können wir aber, und da ist der Name ad absurdum geführt, als Home Brewery nicht mehr herstellen. Wir sind jetzt bei einer sogenannten Lohnbrauerei. Da sind wir hingefahren Mitte Februar zu 10, haben mit denen unser Rezept durchgesprochen, haben das im Prinzip von der kleinen Anlage auf die große Anlage hochgerechnet. Dann gibt es natürlich immer unterschiedliches Wasser, also im Bischofsgrün ist relativ weiches Wasser. Da, wo wir braun haben lassen, ist relativ kalkhaltiges Wasser, also von daher relativ saures Wasser. Das muss man so ein bisschen angleichen. Deswegen wird das Bier, was wir da gemeinsam mit den Braumeistern auf deren Anlage eingebraut haben, ein bisschen anders schmecken als unseres, aber dem schon sehr nahe kommen, und es sind so 20 Hektoliter, dann 2000 Liter, ist, glaube ich, ganz ordentlich für so eine größer werdende Community unseres Vereins.
Ihr seid ja dann in Memmelsdorf, also mitten in der fränkischen Schweiz, fündig geworden. Wie läuft denn der Prozess dann? Du hast schon gemeint, ihr habt euer Rezept dann hochskaliert für deren Anlage. Gibt es da so mal, wie kann man sagen, so ein Anbrauen, dass ihr mal probieren könnt, ja okay, das passt so oder das schmeckt überhaupt nicht so, wie man es uns vorgestellt hat? Oder gebt ihr das Rezept hin und kriegt dann am Ende dann diese Hektoliter und müsst einfach nehmen, was dabei rauskam?
Ja, am Ende des Tages müssen wir tatsächlich nehmen, was dabei rauskommt. Aber ich meine, wir haben da ein Ehepaar eben in Memmelsdorf getroffen, ein Brauer-Ehepaar, relativ sympathisch. Und da war uns dann auch klar, dass wenn die gemeinsam mit uns brauen, am Ende des Tages schon das rauskommt, was wir uns vorgestellt haben. Wie gesagt, es ist einfach eine Hochskalierung und eben so das ein oder andere Anpassen an das, wie es eben sein kann. Also von daher, an unserem Grundrezept ist eigentlich nicht wirklich was verändert. Es ist einfach nur an deren Anlage angepasst. Und diese zwei Braumeister, die wissen natürlich auch schon, okay, wenn ihr das so macht und es hat bei euch geschmeckt und gepasst, dann passt es auch bei uns auf der großen Anlage. Also von daher war das Experiment jetzt nicht wirklich groß. Das Experiment war eben, wie gesagt, auf das Thema dann des Wassers ein bisschen größer, weil eben das schon auch sehr viel im Geschmack wirklich auch ausmacht. Der Rest ist eigentlich ja immer relativ gleich, wenn man das gleiche Malz verwendet, den gleichen Hopfen verwendet, in der gleich hochskalierten Menge kommt in der Regel auch das nahezu identische Produkt am Ende raus.
Ist denn euer Produkt jetzt schon fertig? Konntet ihr schon mal kosten oder steht das noch an?
Es gab tatsächlich das sogenannte Zwickeln schon. Da war der Reifeprozess soweit erst einmal, die Hauptgärung soweit erst einmal abgeschlossen. Und da haben wir Mitte März, nach rund 4 Wochen des Gärens und des Lagerns, da auch schon mal probieren dürfen von unserem Hellen. Und ich kann sagen, es ist sehr süffig, es schmeckt, es hat ein bisschen mehr Hopfen, als man das vielleicht von so einem Industriehellen her kennt. Aber das ist auch relativ spannend, weil es eben so eine gewisse andere Note hat. Wie sich es mittlerweile allerdings entwickelt hat, also es wird ein bisschen der Hopfen auch aufgrund der Zeit da auch rausgehen noch ein bisschen mehr. Also es wird ein bisschen sanfter auch werden, das ganze Bier, aber alles in allem ein kräftiges, helles, das auch so eine richtig schöne Farbe hat, die auch nicht so durchsichtig ausschaut, sondern auch ja kräftig dasteht und man der Meinung ist, wenn man da so Richtung Sonne schaut, oh, da ist schön Farbe drin und es schmeckt auch, ich würde jetzt sagen, farbig und cremig, das sind immer so Sachen, die man sich im Kopf ja vorstellt, aber sehr vollmundig und ich glaube, es ist mal wieder ein bisschen ein anderes Bier als das klassische Industriehelle, was man eben so auch bei uns aus der Gegend kennt. Es hat Charakter. Das ist, glaube ich, das Treffende.
Jetzt sind 20 Hektoliter ja so für den Privatgebrauch, wenn ihr auch 10 Leute seid, schon eine ordentliche Ansage. Also die mal auf so einem Gartenfest zu vernichten, das wird eher schwierig. Was sind denn jetzt eure Pläne damit? Wird es irgendwann mal ein Riesenfest geben, so das Bischofsgrüner Bierfest, wo das dann exklusiv ausgeschenkt wird? Oder geht das in den Getränkemarkt? Kann man es da erwerben? Geht's in die Gastro? Was sind das so eure Pläne?
Du hast eigentlich schon alles relativ tiefenscharf getroffen. Also zum einen wird es einen großen Bieranstich geben. Wir wollen natürlich dieses Bischofsgrün Hell, den Sud 1, der Öffentlichkeit vorstellen. Das Ganze werden wir tun. Am 27. April ist also gar nicht mehr ganz so lange hin, ein Samstag seines Zeichens, mittendrin im Herzen von Bischofsgrün, im ehemaligen Schlecker, im ehemaligen Schamelmarkt. Also das ist die Ochsenkopfstraße 1 und da wird es eben ein Fest geben, rundherum um dieses Bier. Da kann man auch den ein oder anderen Sixpack schon erwerben, wenn man will. Im Nachgang, also wir haben auch Kästen erstellt, gekauft. Ist auch gar nicht so ganz günstig. Es sind Pfandkästen, die man uns wieder zurückgeben muss, weil ansonsten wird es teuer. Die kann man dann im Nachgang auch erwerben. Das muss man ausmachen. An dem Tag nicht, weil da haben wir leider andere Sachen zu tun. Und dann geht auch nachrangig das Bier in die ein oder andere Gastroschiene hinein. Also wir haben in Bischofsgrün und Umkreis den einen oder anderen Gastronomen, der gesagt hat, ja, nehme ich gerne mal mit auf und dann verköstigen wir das und schauen uns das mal an. Von daher gehen wir davon aus, dass das dann relativ schnell weg sein wird. Auf der einen Seite, weil wir schon gute Rückmeldungen haben eben für den 27. für diesen Bieranstich und zum anderen die Gastronomen uns relativ viel abnehmen. Und deswegen kann ich ja sagen, wir haben auch gleich noch einen zweiten Sud hinterher eingebraut. Also eigentlich haben wir 40 Hektoliter, so gut wie sicher. Da ist aber gerade noch der Gärprozess und der Reifeprozess im Gange, aber relativ zeitnah nach diesem 27., also spätestens in der zweiten Maiwoche gibt es dann auch Nachschub. Also von daher, es wird uns jetzt nicht ausgehen und die Gastronomie freut sich und im Bischofsgrün freut man sich, weil man natürlich schon auch gespannt ist, was haben denn diese 10 Freaks da tatsächlich zusammen gebraut und sich ausgedacht. Und natürlich auch dieses Fest, von dem ich gesprochen habe, ist für viele ganz interessant. Wir haben die Tage jetzt auch schon mal angefangen ist, unsere Location da einzurichten. Das macht auch Spaß und der ein oder andere läuft schon vorbei und sagt, ja, gibt's schon was? Nee, gibt noch nichts. Da muss man leider warten und die Spannung steigt so von Minute zu Minute, von Tag zu Tag.
Also dann halten wir fest, am 27. April treffen wir uns im Bischofsgrün zum Probieren des ersten Bischofsgrüner Hell. Ist das dann quasi euer Hausbier? Bleibt es bei diesem Hellen oder habt ihr auch schon mal überlegt, andere Biersorten dann auch mal einbrauen zu lassen?
Also wir haben natürlich auf unseren Anlagen schon verschiedenste Sachen ausprobiert. Wir haben tatsächlich begonnen mit einem klassischen Hell, haben auch Pilsner schon probiert, haben auch schon mal Dunkle probiert und haben auch so experimentelle Biere probiert, diese sogenannten IPAs, die man halt irgendwo in Großstädten, in irgendwelchen so Birotheken und so kriegt und kennt. Wir haben da auch schon mal unter anderem außerhalb des Reinheitsgebots mal zum Beispiel mit Holunder experimentiert. Auch das war ganz interessant. Das ist definitiv eine Möglichkeit, die man immer wieder sich mal auch so ans Bein nagelt und sagt, das wollen wir definitiv auch mal probieren. Aber eigentlich wollen wir uns natürlich auch schon so im klassischen Bereich bewegen. Also helles, Pilz, dunkles, das sind schon so unsere Geschichten, die wir machen wollen, aber das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch entscheiden. Und wir haben ja auch am 13. April ein Bier eingereicht, ein Weizen-IPA, wie es so schön heißt, bei Meisel & Friends. Da nehmen wir an diesem Brauwettbewerb teil. Das ist der größte Brauwettbewerb, Hobbybrauerwettbewerb im süddeutschen Raum. Und da schauen wir mal, wie das so ankommt, weil auch das ist so ein experimentelles, aber auch sehr leckeres Bier.
Dann sind wir mal gespannt. Euer Verein Home Brewery Ochsenhopf e.V., Ist das jetzt so ein geschlossener Kreis quasi, die 10 Leute, die auch die Investments getätigt haben, die sind der Verein oder seid ihr offen auch für weitere Mitglieder?
Also auch das ist wieder so beides richtig. Wir sind tatsächlich 10 ordentliche Mitglieder, die tatsächlich unterm Strich bestimmen können und dürfen und auch müssen, was im Verein passiert und haben aber Fördermitgliedsmöglichkeiten. Wer Fördermitglied wird, ist natürlich auf der einen Seite in Anführungszeichen verpflichtet, seinen jährlichen Beitrag zu leisten, kriegt aber auch zum einen irgendwann mal diese Vergünstigungen auf Bier. Man kann die Möglichkeit nutzen, mal beim Brauen dabei zu sein und auch generell im Verein mitzuwirken. Aber man hat eben diese Entscheidungskraft eben im Verein nicht. Das ist so eine Mischtur aus ja, tatsächlich, ich nenne es mal Firma, zum Verein hin, und da irgendwo gibt es dann zwar den Schnittpunkt, aber auch die Trennung wieder, weil wir gesagt haben, was passiert denn, wenn der Verein plötzlich 1000 Mitglieder hat? Wie kriegen wir denn das dann möglicherweise gewuppt mit dem ganzen Bier, mit der Verteilung und so weiter und so fort? Deswegen haben wir uns auf 10 ordentliche Mitglieder, wie es so schön im Deutsch heißt, konzentriert, und alle anderen dürfen gerne mithelfen, gerne auch was mitmachen und auch was mitnehmen. Zum einen natürlich dann irgendwann auch den finanziellen Aspekt, weil du ein Bier beispielsweise günstiger kriegst, kannst einen Braukurs mitmachen, kannst auch beim Brauen mit dabei sein und natürlich auch bei der ganzen geselligen Runde. Also von daher relativ vielfältige Geschichte, aber eben man kann, wenn man sich jetzt interessiert und auf ochsenhopf.de sich so einen Antrag runterlädt, leider in Anführungszeichen nur Fördermitglied werden.
Also ist das natürlich was für Leute, die das Projekt einfach unterstützen wollen. Ist das auch was für welche, die das Bierbrauen lernen wollen? Oder wäre man da anderswo besser aufgehoben in Bierbraukursen oder so?
Also auch das ist wieder so eine Geschichte. Man kann natürlich auch gerne woanders hingehen, da sind wir ja völlig offen. Aber wir wollen auch, wir tun es noch nicht, aber wir wollen auch Bierbraukurse anbieten in unserem kleinen Brauhaus, in unserem kleinen Sudhaus. Da sind wir aber im Themenbereich, dass man noch verschiedene Sachen mit dem Gesundheitsamt abklären müssen und hin und her. Dann ist es eine sichere Nummer und dann können wir auch das tun, weil momentan die Sachen, die wir bei uns in unserem Sud- und Brauhaus einbrauen, die sind aktuell nur zum Eigenverbrauch. Die dürfen wir tatsächlich noch nicht vermarkten, weil das durchs Gesundheitsamt noch nicht abgenommen ist, wobei diese Hürde relativ klein ist. Da sind wir ganz gut aufgehoben im Landratsamt Bayreuth und deswegen, das ist alles gut.
Also, wir halten fest, ein sehr spannendes Projekt, und merken uns die Termine. Am 13. April drücken wir die Daumen beim Wettbewerb Homebrew Bayreuth von Meisel und Friends.
Jawohl.
Und am 27. April, da sehen wir uns in Bischofsgrün zum Probieren des Bischofsgrün Hell.
Wir würden uns auf alle Fälle freuen. Es gibt auch jede Menge Köstlichkeiten, die wir uns da ausgedacht haben. Von daher einfach gerne mal auf unserer Facebook-Seite gucken oder auch auf der Homepage oder bei Instagram. Irgendwo wird man uns finden unter dem Wort Ochsenhopf. Das ist einfach Ochsenkopf durch das H im K ersetzt. Ich glaube, es ist verständlich gewesen. Wenn nicht, googeln. Googeln hilft immer.
Vielen Dank. Das war Jens Stenglein, der Pressesprecher der Homebrewery Ochsenhopf e.V. Vielen Dank für das nette Gespräch und noch einen schönen Abend.
Danke dir und viele Grüße nach Bayreuth und an alle Hörer.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Als ich in einer fremden Stadt um die Ecke wog, da war eine Kneipe, die mich magisch in ihr Inneres zog. Doch gab es hier nur fremdes Bier, ich war alleine. Da saßen Leute mit roten Augen und mit wirrem Haar. Aus der Jukebox erklang Musik, die laut und heavy war. Sie gaben mir von ihrem Bier, ich musste speinen. Fränkisches Bier ist wie die Milch der Mutter. Komm und probier, und wenn dir
dir dann schwindlig, dann liegt es daran, dass du zu schnell ausgetrunken hast, doch aufgepasst. Fränkisches Bier, ja, das verträgt nicht jeder, setz dich zu mir, denn ich spür die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von ihrem Bier, das köstlich sei. Ich sprach von euch, war doch noch keiner auf der Bergkirch bei, oder? Denn dort das Bier ist ein Pläsier, ein Gaumenschmaus. Der fremde Neugier war geweckt, man fragte mich nun aus. Und mit vor Stolz geschwellter Brust rief ich es laut hinaus. Das franke Land, euch unbekannt, ist mein Zuhause. Fränkisches Bier ist wie die Milch der Mutter, komm und probier. Und wenn dir dann schwindlig wird, dann liegt es daran, dass du zu schnell ausgetrunken hast, doch aufgepasst. Fränkisches Bier, ja, das verträgt nicht jeder, setz dich zu mir. Denn ich spür die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein.
Thank you.
Sie hören immer noch den Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf und in Bischofsgrün ist demnächst eine große Benefizaktion, aber nicht so, wie Sie denken, sondern Sie können da mitspielen. Wie und warum und was das Ziel der ganzen Aktion ist, verrät Andreas Lederer, der Organisator, und der verrät es meinem Kollegen Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, da gibt's was auf die Ohren.
In Bischofsgrün ist man gern etwas verspielt und man kümmert sich auch gern um seine Mitmenschen. Es gibt auch eine Initiative, die genau diese beiden Leidenschaften verbindet. Gaming with Benefits. Könnte man auch sagen, zocken für den guten Zweck. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir nun von Andreas Lederer. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Danke, dass ich hier sein darf.
Andreas, ihr habt da ja so ein Benefiz-Event ins Leben gerufen, Gaming with Benefits. Erklär doch mal, worum geht's denn bei dieser Veranstaltung?
Genau, also die Veranstaltung ist eigentlich relativ leicht erklärt. Wir sammeln Spenden und geben Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, diese Spenden an Herzensanliegen weiterzuleiten. Also der eine Jugendliche denkt sich zum Beispiel, oh, ich war letztens im Tierheim und ich habe gesehen, wie viele Tiere da sind und die brauchen alle Futter. Ich möchte es unbedingt unterstützen und ich möchte gerne Geld ans Tierheim spenden. Der nächste denkt sich vielleicht, oh, in meinem Sportverein, die Bälle, da ist überall schon, da hängt überall schon das Leder weg. Wir brauchen mal neue Bälle. Und Kinder und Jugendliche haben normal nicht die Möglichkeit, Spenden zu sammeln. Die machen das von ihrem Taschengeld. Genauso wenig, wie das manche Erwachsene nicht machen. Und bei unserer Veranstaltung ist das Schöne, sie können mitmachen, sie haben Spaß dabei und je besser sie im Turnier abschneiden, desto mehr Geld bekommen sie, sage ich jetzt mal, von unserem großen Spendentopf.
Das heißt, ich melde mich bei euch an und sage, ich möchte da mitmachen, sage dann, ich hätte den guten Zweck XY und spiele dann einfach mit und je besser ich bin, desto mehr Geld läuft zu meinem guten Zweck.
Genau so ist es. Also wir haben ein Familienturnier für die Jüngeren. Da spielen, sage ich jetzt mal, Kinder unter 14 zusammen mit einer Begleitung. Also das kann Mama, Papa, Oma, Tante, Onkel sein. Das kann aber auch der große Bruder sein oder die große Schwester, die eben schon über 14 ist. Und im Familienturnier bekommt jeder etwas, egal, unabhängig von der Platzierung. Und im Hauptturnier, da wird es dann schon ein bisschen wettbewerbsorientierter. Da bekommen die besten 16 Plätze etwas. Und je weiter ich dann aber auch unter den besten 16 vorne bin, desto mehr Geld wird es.
Was wird denn da gespielt? Sind das Brettspiele? Sind das Computerspiele?
Das hätten wir gleich zu Anfang nochmal sagen sollen. Genau, also wir spielen Mario Kart. Das machen wir auf einer Nintendo Switch-Konsole. Und das ist ein Spiel, was einfach viele Kinder und Jugendliche schon mal gespielt haben, was es schon sehr lange gibt in unterschiedlichen Auflagen. Also auf der Super Nintendo konnte man schon Mario Kart zocken und das ist heute einfach auch noch ein Spiel, was begeistert und was einfach auch so niedrigschwellig ist, dass da jeder mitmachen kann. Also egal, ob man das jetzt super häufig zockt oder ob man totaler Einsteiger ist, irgendwie macht das auch jedem Spaß.
Wenn ich jetzt an die Eltern denke, Junior oder die Tochter, die möchten da vielleicht mitmachen, muss ich die dann einfach bei euch abliefern? Die zocken dann den ganzen Tag Mario Kart und ich hole sie abends wieder ab? Oder gibt es da irgendwie außenrum noch irgendwie Programm, wo dann auch Eltern und Besucher irgendwie beschäftigt werden können? Kann man bei den Turnieren auch zuschauen, einfach so als Gast?
Genau, also wir haben natürlich irgendwie so einen Fokus auf den Benefizgedanken, aber da hört unser Event ja nicht auf, weil wir wollen auch probieren, Medienbildung über dieses Event irgendwie mit zu realisieren. Und da haben wir zum Beispiel Workshops geplant. Da gibt es einen Workshop mit Virtual Reality Brille, wo man Graffiti sprühen kann. Da ist ein Graffiti-Künstler da, der dann einerseits natürlich haptisch in die Anwendung einführt, andererseits dann auch probiert, so ein bisschen deutlich zu machen, dass man mit Medien und Kunst auch eigene Nachrichten und Botschaften kommunizieren kann. Wir haben verschiedene Stände und Aktionen vom Retro-Gaming über E-Sport bis hin zu, sage ich jetzt mal, Bastelständen. Das ist alles kostenlos. Also wenn man nur das Rahmenprogramm nutzen möchte, kann man, sage ich jetzt mal, so von 11 bis 20 Uhr einfach so vorbeikommen und hat dann eine gute Zeit und kann eben auch dem bunten Treiben sozusagen, das bunte Treiben verfolgen. Wer mitzocken möchte, der sollte sich davor auf jeden Fall bei uns anmelden, einfach weil es uns eine gewisse Planungssicherheit gibt. Das ist für uns sehr hilfreich, ja.
Wo muss ich mich denn da anmelden? Habt ihr eine Homepage? Läuft das über Social Media oder ganz retro Telefon, Fax?
Nee, man meldet sich über ein Online-Formular an. Da gibt es einen Linktree, da findet man verschiedene Sachen gebündelt. Also da kommt man dann einerseits zu der Anmeldeseite, da kommt man andererseits zu der Spendenseite. Falls man jetzt sagt, okay, ich habe an dem Tag keine Zeit, aber ich höre das jetzt und ich finde das total unterstützenswert, kann man über das Formular bzw. über diese Seite dann auch spenden. Und genau, man bekommt dann von uns eine E-Mail-Bestätigung. Falls irgendwas unklar ist, stellen wir da nochmal Nachfragen. Und da findet man dann auch die meisten Informationen nochmal dazu, auf was man vielleicht achten muss, wenn irgendwie unter 14-Jährige teilnehmen oder mit Datenschutz oder mit Bildsachen. Weil bei der Veranstaltung wird natürlich auch gefilmt und fotografiert. Wir streamen das Ganze live ins Internet. Und über den Livestream können dann eben auch in Echtzeit sozusagen die Spenden, die digital eingehen, mitgesehen werden.
Also ihr freut euch auch noch über Spenden, das habe ich da jetzt rausgenommen. Das ist natürlich logisch, je mehr da eintrudelt, desto mehr geht am Ende an den guten Zweck.
Genau, jetzt, wobei man sagen muss, also über Spenden sind wir natürlich jederzeit super dankbar. Wir freuen uns aber umso mehr, wenn sich jemand die Zeit nimmt und bei uns vorbeischaut, sich das mal mit anguckt oder sogar eben mitzockt für den guten Zweck. Also da freuen wir uns wirklich vor allem auch über die Teilnahme. Ne?
Jetzt ist das ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art, die ihr macht. Es ist ja insgesamt schon das dritte Event. Mhm. Wie ist denn euer Fazit zu den ersten beiden Veranstaltungen? Wurde es gut angenommen?
Genau, also ich glaube, wir haben uns in den ersten beiden Jahren, sage ich jetzt mal so Stück für Stück gesteigert. Im ersten Jahr waren es, glaube ich, über den ganzen Tag verteilt rund 80 Personen. Im zweiten Jahr waren es schon rund 100 Personen. Der Kurhaussaal ist relativ groß, der ist ungefähr für 300 Leute ausgelegt. Also das verläuft sich dann auf die Fläche schon manchmal. Und diejenigen, die im Familienturnier fertig sind, die sind dann auch nicht mehr da, wenn irgendwie die Großen abends noch zocken. Deswegen wirkt es manchmal so ein bisschen ausgedünnt. Aber prinzipiell haben wir da eigentlich schon eine schöne Anzahl an Personen erreicht und wollen natürlich auch noch mehr erreichen. Und zumindest auch finanziell spricht das Event, sprechen unsere Erfolge eigentlich auch für das Event. Im ersten Jahr haben wir ungefähr 1.600 Euro eingenommen, im zweiten Jahr 2.700 Euro. Und dieses Jahr sind wir auch schon wieder bei 1.700 Euro ungefähr. Also ich glaube, wenn wir dann einen ähnlichen Zulauf bekommen wie im letzten Jahr, hoffen wir zumindest die 3.000er-Marke zu knacken. Und für ein kleines ehrenamtliches Event, was sich mit Gaming auseinandersetzt, sind das schon Beträge, wo wir sehr stolz drauf sind, ne, dass das so gut angenommen wird.
Wer steckt denn hinter diesem Ehrenamt? Also Andreas Lederer, den lernen wir ja gerade kennen. Aber das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Veranstaltung, die man mal so eben alleine wuppt. Hast du da noch Unterstützung?
Genau, also wir sind ein Team, sage ich jetzt mal, aus 15 bis 20 Ehrenamtlichen, junge Erwachsene, Jugendliche. Das hat sich dieses Jahr auch nochmal erweitert. Also wir haben ein Workshop-Angebot auch für Jugendliche gemacht, die dann vor allem auch so sich Fähigkeiten im Livestreaming erworben haben. Wir sind mit denen Kameratechnik, Lichttechnik, Audiotechnik durchgegangen und da greift dann natürlich alles ineinander. Also wir haben Jugendliche, die beschäftigen sich dann damit, dass irgendwie der Livestream funktioniert. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die kümmern sich ums Catering. Eine andere Gruppe plant dann irgendwie so das Rahmenprogramm und den Ablauf, die Workshops. Dann braucht es natürlich eine Turnierleitung, die schaut, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Konsole sitzt. Und ohne so viele Menschen im Hintergrund wäre sowas einfach nicht möglich, weil man da vor Ort auch wirklich Manpower braucht, die sowas dann auf die Beine stellt.
Wenn jetzt einer zuhört und vielleicht finanziell nicht spenden kann, sich aber gern quasi mit Manpower einbringen möchte, seid ihr da offen für weitere Mitstreiter?
Ja, super gerne. Also einerseits, weil wir natürlich über jede Hilfe super dankbar sind, Da kann man uns immer gerne ansprechen. Und gleichzeitig, wenn jemand irgendwie sagt, hey, ich habe da ein inhaltliches Interesse dran, ich interessiere mich für Fotografie oder Livestreaming oder sonst irgendwas, dann sind wir da eigentlich auch die Richtigen, um sozusagen Wissen, sage ich jetzt mal, zu teilen. Beziehungsweise, wenn wir von außen da noch zusätzliche Expertise bekommen, würden wir sowas auch nie ausschlagen. Also da sind wir auch in einem Prozess, wo wir noch dazu lernen können.
Also, und wer euch mal kennenlernen möchte, am 27. April, das ist ein Samstag, los geht's um 11 Uhr im Kurhaus im Bischofsgrün und Ende ist so anvisiert 20 Uhr, habe ich rausgehört, oder?
Genau, für das Hauptturnier bei den Großen 20 Uhr, die Kleinen, die jetzt um 11 Uhr das Zocken anfangen, für die ist dann schon so gegen 16 Uhr auch die Siegerehrung.
Vielen Dank für diese Informationen. Das war Andreas Lederer rund um Gaming with Benefits in Bischofsgrün. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Danke, Ihnen auch.
Radio Ochsenkopf. Da gibt's was auf die Ohren.
I'm trying to conceal if I trust in you.
Das war er schon wieder, der Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf. Sie können morgen die ganze Sendung oder auch die einzelnen Beiträge natürlich nochmals nachhören. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann schreiben Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Am 23. April gibt es das Kulturmagazin Kultura und natürlich gibt es uns rund um die Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Schon so spät, schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.